NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ich war zuerst ganz überrascht, als ich merkte, dass der Schöpfungsmythos der Navajo und der Berber als Teil der Kultur der Tuareg sich liest, als hätten zwei Cousins die gleiche Geschichte nur zu unterschiedlichen Zeiten aufgezeichnet. Also wirklich mit den gleichen Grundstrukturen. Und ich wusste am Anfang nicht, wie mir das erklären, bis ich dann gefunden habe, dass derselbe Mythos in ganz Nord-, Mittel- und Südamerika erzählt wird. Im Popol Vuh der Maya, aber auch bei den Inka gibt es den in mehreren Variationen. Da wird er bei den Aborigines erzählt, dann finden sich Spuren davon im Pazifik, in China. Sogar bei den Sumerern ist das der gleiche Mythos.
Aus der archäologischen und ethnoarchäologischen Forschung lassen sich Parallelen erkennen. Es kommt auf die Perspektive an, ob man nach Gemeinsamkeiten oder Unterschieden schaut. Letztlich sind in Mythen für einen Ursprung der Welt immer übermenschliche Schöpfungskräfte am Werk, die mit mächtigen und eindrucksvollen Naturerscheinungen eben dieser Schöpfung erklärt werden.
Und es gibt tatsächlich einen Schöpfungsmythos von den Inka, dass es drei Eier gab. Ein goldenes, ein silbernes und ein Bronzeei. Und aus dem goldenen sind die männlichen Inka hervorgekommen, aus dem silbernen sind die weiblichen Inka hervorgekommen und aus dem bronzenen ist dann der gesamte Rest der Bevölkerung rausgekommen.
Gemeinsamkeiten bei den Schöpfungsmythen, raubtierhafte Gefährlichkeit und der Beginn durch ein goldenes, ein silbernes und ein bronzenes Ei. Wir sind heute in Mittel- und Südamerika und schauen, was uns die dortigen Schöpfungsgeschichten erzählen.
Martina, wenn ich an die Schöpfungsmythen Südamerikas denke, habe ich sofort diese mächtigen Bilder vor Augen. Zum Beispiel die Erzählung der Tucano, einer Volksgruppe in Kolumbien und Nordwestbrasilien. Eine riesige Anaconda schwebt vom Himmel herab, gleitet den Amazonas hinunter und überall dort, wo sie sich niederlässt, entstehen Menschen, Tiere und neue Lebensräume.
Ja, ein faszinierendes Bild. Und bei den Muisca im heutigen Kolumbien klingt es dann wiederum ganz anders. Da entsteht die Welt aus einem kosmischen Tanz. Aus Dunkelheit und Stille formt ein göttliches Licht den Himmel, die Erde und die Tiere.
Ja, was mich daran immer wieder berührt, wie lebendig die Natur in diesen Mythen ist. Flüsse erinnern sich, Tiere bringen Licht oder Struktur, Berge wachen über die Menschen. Alles hat sozusagen eine gewisse Bedeutung.
Und mit dieser fantastischen Fülle an Geschichten willkommen zu Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Was erzählen uns die Schöpfungsmythen Südamerikas über den Ursprung der Welt? Wie verstehen Sie das Verhältnis zwischen Mensch und Natur? Und warum wirken diese uralten Erzählungen heute noch so überraschend aktuell? Dem wollen wir nachgehen und am Mikrofon begrüßen Sie und euch, Martina Kothe.
Und Bita Schaffinier.
Wir reisen also wieder mal im Geiste in ferne Länder, und zwar unter anderem nach Mexiko, um die Ursprungserzählungen der dortigen indigenen Bevölkerung zu verstehen.
Die Neugier auf diese Kulturen und die damit verbundenen Geschichten ist schon vor vielen Jahren erwacht, unter anderem auch in Deutschland.
So wurden schon in den 1970er Jahren Reisen zu den Ausgrabungsstätten angeboten, den Ausgrabungsstätten der Inka und Maya. Es wurde auch darüber berichtet. Und ich habe mal in unserem wunderbaren Archiv nachgeschaut und eine Reportage aus dem Jahr 1970 zutage gefördert. Die Kollegin Marianne Emich ist dort in Mexiko und erzählt von Tourismus im Land der Maya und Azteken. Und wir hören mal rein.
120 Kilometer fährt man auf guter Autostraße nach Chichen Itza. Zu beiden Seiten der Autostraße liegen die Ruinen der Maya-Stadt, die gegen Ende des 5. Jahrhunderts gegründet und vom 7. bis zum 10. Jahrhundert im Puuc-Stil ausgebaut wurde. Nur etwa 25 Bauten von den Hunderten, die der Dschungel überwucherte, sind seit 1923 freigelegt und zum Teil restauriert worden. Vorwiegend von amerikanischen Archäologengruppen.
Tempel waren für die Indios der alten Hochkulturen Podeste für ihre Altäre, die den Göttern so nah wie möglich sein sollten. Der Tourist, am besten und am unbeschwertesten mit dem kleinen Polyglott für Mexiko ausgerüstet, mit Sonnenbrille und Strohhut vor den sengenden Strahlen der Sonne geschützt, wandert von Monument zu Monument, von Relief zu Relief und bestaunt die Sprache in Stein, die geometrischen Muster, die wie steinerne Kreuzstichstickereien wirken. Die Rüsselmasken, Symbol für den Regengott Chak, die Jaguar- und Schlangenmotive. Er sieht den weiten Platz, auf dem sakrale Ballspiele ausgetragen wurden, und hört von seinem Guide, dass der Sieger getötet wurde. Denn zu sterben, für die Götter zu sterben, war höchste Ehre. Mit Erschauern steht der Reisende am Rand einer Cenote, eines heiligen Opferteiches der Maya, in welchen die schönsten Jungfrauen gestürzt wurden, um den Regengott günstig zu stemmen.
Die Ausgrabungen sind von Mérida aus leicht und schnell zu erreichen, auch per Kleinflugzeug. Es sind meist zwei Tagesausflüge mit ein oder zwei Übernachtungen. Mit klopfendem Herzen, wegen der Hitze und der vielen Tempeltreppen, die zu den Altären führen, und natürlich wegen der grandiosen Eindrücke, kehrt man an den Rand des Swimmingpools zurück, um ein kühles, im Land gebrautes, leichtes Bier zu genießen. Die komfortablen modernen Hotels in der Nähe der Ausgrabungsstätten haben den Charakter von Haciendas, mit vielen Blumen und schattigen Bäumen. Und auch hier gibt es Gitarristen.
Mexiko hat ja, das geht auch aus diesem alten Bericht hervor, eine überbordende Natur. Also es gibt Urwälder, Wasserfälle, für uns exotische Tiere. Und die Macht der Natur, Bieter, die spiegelt sich ja auch in den alten Geschichten. Fasziniert hat die Menschen, denke ich, seit man mehr darüber erfahren hat, auch diese Grausamkeit in der religiösen Praxis, also mit Menschenopfern. Und darauf kommen wir später nochmal zu sprechen.
Wenn man diesen Mythen zuhört, wird einem sofort bewusst, wie eng sie mit der Landschaft verbunden sind. Die Welt entsteht nicht irgendwo in einem fernen Himmel, sondern mitten in Flüssen, Bergen, Wäldern. Und immer spielt die Natur selbst eine zentrale Rolle. Manchmal als schöpferische Kraft, manchmal als warnende.
Dazu kommt noch, dass viele dieser Geschichten ja über Jahrhunderte weitergegeben worden sind, oft nur mündlich. Und trotzdem tragen sie ja bis heute eine erstaunliche Klarheit in sich. Sie erzählen davon, dass Menschen eingebunden sind in ein großes Netz aus Beziehungen, also zu Tieren, zu Orten, zu Pflanzen, auch zu Geistern und Vorfahren. Und nicht selten spielt auch eines der Grundnahrungsmittel, der Mais, eine wichtige Rolle.
Ja, und die Geschichten zeigen auf, wie unterschiedlich die Welt verstanden werden kann. Einige Mythen fangen mit Wasser und Dunkelheit an, andere mit Licht und Klang. Manche erklären Erdbeben und Überschwemmungen, andere die Herkunft ganzer Gemeinschaften.
Und um diese Vielfalt besser verstehen zu können, haben wir uns mit einer Expertin unterhalten, die viele Jahre bereits zu den Kulturen des amerikanischen Kontinents geforscht hat. Und zwar Dr. Andrea Niklisch vom Römer- und Pelizeus-Museum in Hildesheim. Sie kennt nicht nur die Mythen, sondern auch die Objekte, Rituale und Weltbilder, die dahinter stehen. Und Peter, du konntest mit Frau Dr. Niklisch einen kleinen Rundgang durch das Museum machen. Ihr seid dann zusammen durch die südamerikanische Sammlung gegangen, vorbei an Masken, Keramiken, diesen sehr fein gearbeiteten Textilien. Und du meintest auch, dass viele dieser Objekte selbst ein Stück Schöpfungsgeschichte erzählen.
Ja, absolut. Man denkt ja oft, Mythen seien nur Worte, Erzählungen, aber hier stehen sie plötzlich vor einem in geschnitzten Figuren, Symboltieren, Mustern, die ganze Weltbilder abbilden. Frau Niklisch hat mir gezeigt, wie eng diese Gegenstände mit den Mythen verknüpft sind.
Die Ausstellung heißt Es ist angerichtet und ist die neue Dauerausstellung der Stadtgeschichte und der ethnologischen Sammlung.
Dann schauen wir mal.
Genau. Hier haben wir tatsächlich Gefäße aus Südamerika in ein Pekari und zwei Hirsche. Also was eben auch viel dargestellt worden ist, sind Jagdtiere, die man eben gegessen hat. Und im Hintergrund die Szene, die Sie sehen, da auf diesem Moche-Gefäß, da ist eben so eine Hirschjagd abgebildet. Da kommt das Essen und Trinken durch. Hier haben wir eben zwei Nazca-Gefäße, ein Fischer, der im Meer schwimmt und das Netz mit den Fischen über der Schulter trägt. Klar, die vorspanischen Kulturen im heutigen, oder das, was das heutige Peru ist, waren natürlich stark auf eine maritime Ernährung auch ausgerichtet. Deswegen also gerade Nazca, aber auch Moche, Sie sehen dieses wunderschöne Hummergefäß da im Hintergrund, der ist wirklich mit einer meiner Lieblinge. Hier ist dieses bergartige, also wirklich aus Maiskolben zusammengesetzte göttliche Wesen. Sie sehen die großen Augen und eben auch die Reißzähne wie bei einer Raubkatze. Und Raubkatzen sind in Südamerika eben auch wichtige, ja, Gottheiten ist nicht das richtige Wort, aber schon auch einfach starke Wesen, Jaguare eben auch in der Nacht unterwegs, also auch mit so einem, unheimlich ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber sie sind halt die Raubtiere, vor denen man sich wirklich in Acht nehmen muss. Hier in der Vitrine sind zum einen zwei von diesen erzählenden Gefäßen, also auch von den Moche zu sehen, und dann eben diese von den Nazca, ein Napf mit relativ hohen Wänden, wo eins von diesen Orca- oder Killerwal, Schwertwal-Geistwesen zu sehen ist. Also es ist wirklich sehr abstrahiert, wenn man sich das anguckt. Natürlich, es hat die Rückenfinne, es hat fiese Zähne, es ist ein Fisch, aber da ist die Wissenschaft sich inzwischen einig, dass das eben ein Schwertwal sein muss. Aber wenn man es nicht weiß, das ist das denn mit dem Schöpfungsmythos. Wie lese ich das oder wie erkenne ich das? Ich muss dann schon wissen, was der Schöpfungsmythos beinhaltet. Oder mich mit der Ikonografie der jeweiligen auskennen. Das ist dann, wenn man sich die Moche-Gefäße hier anguckt, ist das wieder ein bisschen einfacher, weil auch da sieht man die großen aufgerissenen Augen dieser übernatürlichen Wesen. Man sieht die wirklich auch raubtierhaften Zähne wieder im Mund. Der eine hat sogar anstelle von Armen Krabbenscheren. Da ist dann schon wieder relativ klar, dass das nichts Irdisches sein kann.
Dieser Rundgang hat mir noch einmal gezeigt, wie vielschichtig diese Mythen sind. Sie stecken nicht nur in Geschichten, sondern in Formen, Farben und Materialien.
Man bekommt auch ein Gefühl dafür, dass diese Mythen nicht irgendwo oben schweben, sondern ganz klar auch im Alltag verankert waren, in den Dingen, die die Menschen berührt, getragen, angeschaut haben. Und viele der Objekte scheinen ja auch Fragen zu stellen. Also, wo kommen wir her? Was hält diese Welt zusammen? Wie sind wir mit unserer Umgebung verbunden?
Ja, und genau diese Fragen wollen wir jetzt mal vertiefen, denn die Objekte erzählen nur einen Teil der Geschichten. Die Hintergründe, die Bedeutungen, die Zusammenhänge, dafür haben wir uns Zeit genommen, ausführlich mit Frau Dr. Andrea Niklisch zu sprechen.
Frau Dr. Niklisch, wenn wir über Schöpfungsmythen Südamerika sprechen, wovon sprechen wir da eigentlich? Sind das religiöse Erzählungen, kosmologische Modelle oder eher poetische Bilder für die Welt?
Also ich würde sagen, das sind genauso religiöse Erzählungen, wie ich jetzt aus meiner Perspektive die Bibel als religiöse Erzählung bezeichnen würde. Da spielen aber durchaus kosmologische Modelle also auch mit rein. Also das kann man nicht ganz voneinander trennen tatsächlich.
Viele südamerikanische Mythen sind eng mit Landschaften verknüpft, mit Bergen, Quellen, Wüsten, Himmelskörpern. Wie spiegelt sich diese Verbindung in den Objekten Ihrer Sammlung?
Im Moment haben wir in der Ausstellung ein Objekt stehen, das ist eine Maisgottheit von den Moche, wo praktisch der Mais aufgerichtet ist wie Berge und eins von diesen Raubtiergesichtern mittendrin hat. Da ist praktisch diese Lebensgrundlage Mais mit den Bergen verknüpft worden und dann eben mit dieser Raubtiergottheit. Ich meine, wir haben auch ein Gefäß, ist auch von den Moche, wo auch eine Bergszenerie, das sind meistens drei so Spitzen, und davor findet ein Menschenopfer statt, weil eben Berge häufig die sogenannten Huacas waren. Es konnten auch Steine Huacas sein, also das musste kein Berg sein. Der Inka war Huaca zum Beispiel, also eben auch in irgendeiner Form übernatürlich. Aber ich denke, diese Berge sind für das, was wir in der Sammlung haben, das, was am prägnantesten ist.
Viele der Mythen wurden ja erst in der Kolonialzeit festgehalten, oft von Missionaren dann, die vielleicht auch eigene Interpretationen hineingelesen haben. Welche Probleme, würden Sie sagen, entstehen denn dadurch für die heutige Forschung?
Naja, das Problem gerade für Südamerika ist dabei halt, das ist das gleiche Problem für Mittelamerika. Die Spanier treffen in Mittelamerika auf die Azteken als eine der dominanten Kulturen und die Spanier treffen in Südamerika auf die Inka. Und das ist das, was aufgenommen wird. In Mittelamerika deutlich umfassender als in Südamerika. Und im Prinzip wird ganz viel, was dann an anderen Kulturen da ist, wird einmal durch eine aztekische oder durch eine inkaische Brille gesehen und auch über einen Kamm geschoren. Und das ist eins fast der größten Probleme. Und dann ist eben das Problem, die Schriftlosigkeit trifft für Mittelamerika in dem Sinne, sofern es Schriftlosigkeit, sofern man das so nennen möchte, nicht zu. Für Südamerika wissen wir es nicht. Wenn wir die narrativen Szenen wieder haben, ist da natürlich eine Form von Schrift. Also ich bin spezialisiert auf vorspanische Bilderhandschriften aus dem Süden von Mexiko. Für mich ist sowas auch Schrift. Also dieser kolonialzeitliche Aspekt ist halt auch immer diese ganz starke Verknüpfung mit dem Christentum, weil was die katholische Kirche in den Amerikas ja gemacht hat oder Mittel- und Südamerika, ist zu gucken, das haben sie nicht nur da gemacht, das haben sie weltweit gemacht. Wo sind die Analogien zum Christentum? Und die nutzen wir aus. Das kann total schief gehen, das kann aber auch klappen. Und dann vermischt sich sowas ganz schnell. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte tatsächlich. Also, und dann eben auch durch die Beurteilung einer großen dominanten Kultur, während die anderen dann relativ unter den Tisch gefallen sind.
Viele Mythen Südamerikas wurden während der Christianisierung unterdrückt, Rituale verboten, heilige Objekte zerstört, Erzählungen als Aberglauben abgewertet. Was nicht ins christliche Weltbild passte, verschwand. Schon zuvor hatten Inka und Azteken kleinere Traditionen überlagert und die Kolonialzeit verstärkte das. So wurden viele Völker nicht nur politisch, sondern auch erzählerisch an den Rand gedrängt. Frau Niklisch, wenn Sie einen Gedanken aus den südamerikanischen Ursprungsmythen hervorheben müssten, der uns heute besonders berühren kann, welcher wäre das?
Ich habe meine Doktorarbeit zu kolonialzeitlichem Kirchensilber im südlichen Andenraum geschrieben und die Lesarten. Und da habe ich mich mit der Bedeutung des Materials, klar, eben Silber, beschäftigt. Und wir haben bis heute ja diese Materialwertvorstellung Gold, Silber, Bronze, Olympische Spiele. Ganz klassisch. Und es gibt tatsächlich einen Schöpfungsmythos von den Inka, dass es drei Eier gab. Ein goldenes, ein silbernes und ein Bronzeei. Und aus dem goldenen sind die männlichen Inka hervorgekommen, aus dem silbernen sind die weiblichen Inka hervorgekommen und aus dem bronzenen ist dann der gesamte Rest der Bevölkerung rausgekommen. Also das finde ich einfach so, wie lange sich so Wertvorstellungen dann auch halten. Wobei, da bin ich schon auch nicht ganz sicher, weil Materialien, ja, das wird schon auch nicht ganz unrichtig für die Region gewesen sein, aber wie weit da vielleicht auch schon dann europäische Vorstellungen mit reingespielt haben.
Soweit Dr. Andrea Niklisch. Sie ist Ethnologin am Römer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim. Und Peter, ich fand ja besonders die Geschichte, die sie zuletzt erzählt hat, mit den drei Eiern spannend. Aus dem goldenen Ei die männlichen Inka, aus dem silbernen die weiblichen, aus dem bronzenen Ei der Rest der Bevölkerung. Das klingt ja erstmal harmlos. Es ist aber im Grunde eine ganz klare soziale Ordnung, oder?
Ja, genau. Mit der Rest der Bevölkerung waren alle gemeint, die nicht zur Inka-Elite gehörten. Also Bauern, Handwerker, verschiedene Ethnien und die vielen Völker, die das Reich unterworfen hatte. Ihre Herkunft wurde symbolisch irdischer gesehen, während die Inka sich als Kinder der Sonne und des Mondes verstanden. Martina, stell dir vor, du kommst auf einen Platz in Mexiko-Stadt, die Sonne brennt, die Geräusche der Stadt liegen in der Luft und mitten ein riesiger, runder Stein, fast 3 Meter breit, vollgepackt mit Gesichtern, Krallen, Linien und Symbolen.
Ein schönes Bild. Viele denken ja, dass dieser aztekische Kalenderstein so etwas sei wie ein überdimensionierter Terminplaner aus dem 15. Jahrhundert. Dabei wirkt er eher wie ein kosmisches Drehbuch. In der Mitte sitzt also ein Gott mit weit geöffnetem Mund, fast so, als würde er die Zeit selbst verschlingen. Und für die Azteken war das kein dekoratives Detail, sondern es war bitterer Ernst, denn die Sonne musste ständig genährt werden, damit die Welt sich nicht verdunkelte.
Und je länger man hinschaut, desto unruhiger wird es. Man sieht frühere Weltzeitalter, alle gescheitert. Mal durch Jaguare, mal durch Stürme, mal durch Feuer, mal durch Fluten. Es ist, als würde dieser Stein warnen. Nichts bleibt einfach so bestehen.
Ja, die Sicht scheint einem ziemlich hart oder fast schon heutig zu sein. Gerade wenn man sie dann mit anderen Mythen aus dem Norden des Kontinents, also Nordamerika und Kanada, vergleicht. Bei den Irokesen etwa, da gibt es diese schöne Erzählung von Turtle Island. Da beginnt also der zweite Teil dieser Schöpfungserzählung zumindest, der ist dann etwas harmloser. Den ersten werden wir auch noch erzählen, aber nicht in dieser Sendung. Die erste Landmasse entsteht durch eine Schildkröte, die freiwillig eine Insel beginnt zu formen. Und da ist dann tatsächlich das zentrale Moment die Kooperation und nicht die Umwelt- oder Naturkatastrophen.
Und genau da wird's spannend, finde ich. Was erzählt uns dieser Stein über die Schöpfung und über die Angst, dass alles wieder untergehen könnte? Wie unterscheiden sich diese Vorstellungen von anderen Mythen Nordamerikas, etwa von den Geschichten der Irokesen, wo Tiere und eine Schildkröte die Welt miterschaffen?
Und darüber haben wir mit Christian Brückner gesprochen. Er erforscht seit Jahren diesen aztekischen Kalenderstein, den wir beschrieben haben. Wir wollten zunächst von ihm wissen, welche Bedeutung er denn für die Menschen damals hatte.
Also es gibt auf dem Stein ein umlaufendes Reliefband mit 20 Tageszeichen, die 20 Tageszeichen des aztekischen Monats. Und es gibt kalendarische Angaben, aber die hatten keine rechnerische oder planerische Funktion. Also die Azteken haben nicht darauf geschaut und sich überlegt, was sie nächste oder übernächste Woche machen, sondern es sind auf diesem Stein wesentliche Aspekte der Weltsicht der Azteken abgebildet. Also ihre Auffassung von der Entstehung und dem Bestehen der Welt und ihre Glaubensvorstellung, die eng miteinander verbunden sind und die man als Cosmovision bezeichnen kann. Diese religiös-kosmologischen Überzeugungen betrafen nahezu die gesamte Lebenswirklichkeit der Bewohner im Hochtal von Mexiko. Zeremonien, rituelle Handlungen und Opfer zu Ehren der Götter bestimmten Alltag und Festwesen. Die Durchführung dieser Feste im Zentrum des aztekischen Herrschaftsbereichs war von enormer gesellschaftlicher, religiöser und politischer Bedeutung und daher fester Bestandteil einer aztekischen Staatsideologie. Ob dieses Monument früher vertikal aufgerichtet stand, wie es heute im Anthropologisch-Historischen Museum von Mexiko-Stadt zu sehen ist, oder wahrscheinlicher horizontal liegend als Opferstein oder als Bühne für rituelle Handlungen diente, das wird immer noch diskutiert. Jedenfalls aber ist es eine eindrucksvolle Verdichtung wesentlicher Elemente des aztekischen Weltbildes. Man könnte ihn also als ein Kosmogramm bezeichnen.
Das heißt, die Bilder auf diesem Stein waren keine dekorativen Elemente, sie standen für die Ordnung der Welt und für die Rituale, die diese Ordnung stabil halten sollten.
Man kann auch nachempfinden, wie stark diese Rituale und auch der Stein selbst politisch und religiös aufgeladen war. Und dann kommt man eben auch zu der Überzeugung, dass dieses Monument viel mehr sein muss als eben nur ein steinerner Zeitmesser.
Ja, viele sprechen ja auch vom Stein der Sonne und das klingt ja noch einmal ganz anders als Kalenderstein. Herr Brückner, was steckt denn hinter dieser Bezeichnung?
Als Kalenderstein bezeichneten ihn frühe Forscher wie Antonio de Leon y Gama und Alexander von Humboldt, weil sie in den Bild- und Zahlenzeichen astronomisch-kalendarisches Wissen vermuteten. Und auch, um damaligen Vorurteilen über einen minderwertigen Kulturgrad der amerikanischen Indigenen zu begegnen. Diese Bezeichnung trifft die Bedeutung des Steins eher. Die Welt und die Zeit, in der die Azteken lebten, bezeichneten sie als Sonne. Richtiger ist daher Sonnenstein, Spanisch La Piedra del Sol.
Das macht die Perspektive der Azteken klarer. Ihre Welt selbst war eine Sonne, ein Zeitalter, das entstehen und wieder vergehen konnte. Der Stein hält dieses Verständnis also fest.
Und wenn wir diesen Blick der Azteken jetzt mal global einordnen und fragen, wie verändert denn dieser Kalenderstein oder Sonnenstein unser Verständnis von Schöpfung, vor allem im Vergleich zu Mythen aus Nordamerika oder auch dem Andenraum?
Aus der archäologischen und ethnoarchäologischen Forschung lassen sich Parallelen erkennen. Es kommt auf die Perspektive an, ob man nach Gemeinsamkeiten oder Unterschieden schaut. Letztlich sind in Mythen für einen Ursprung der Welt immer übermenschliche Schöpfungskräfte am Werk, die mit mächtigen und eindrucksvollen Naturerscheinungen eben dieser Schöpfung erklärt werden. Es sind Mythen inklusive raubtierhafter Gefährlichkeit, der Schönheit farbenfroher Blumen und natürlich auch der Irrationalität und der Klugheit menschlicher Gestalten.
Soweit also Christian Brückner, der seit vielen Jahren zum aztekischen Sonnenstein forscht und zeigt, wie eng dieser monumentale Stein mit der Weltdeutung der Azteken verbunden war.
Na, und es ist ja auch deutlich geworden, wie stark sich diese Sicht von anderen Schöpfungserzählungen aus dem nordamerikanischen Raum beispielsweise unterscheidet. Wir hatten ja schon von den Irokesen gesprochen. In dieser Schöpfungserzählung, da schaffen Tiere gemeinsam mit dem Menschen eine neue Erde. Es geht also um Kooperation. Und im Gegensatz dazu erinnern die Zeitalter auf dem Sonnenstein eher daran, wie zerbrechlich die Welt gemacht wurde und wie sehr sie auch nach einer kosmischen Ordnung verlangt.
Beides gehört zur Vielfalt der Mythen des amerikanischen Kontinents, Geschichten von Kooperation und Fürsorge und Geschichten von Gefahr, Verantwortung und ständig erneuter Schöpfung. Der Sonnenstein zeigt das in einer besonders eindrucksvollen Form.
Apropos Vielfalt der Mythen, die Schöpfungsgeschichte der Azteken, die ist ja eng verbunden mit denen der Tolteken aus Mittelamerika. Und man geht heute auch davon aus, dass die Erzählungen aufeinander aufbauen bzw. auseinander hervorgegangen sind. Also die aztekische Erzählung aus der toltekischen. Zuerst gibt es da die vier Söhne eines Urgottes, sie werden in der Zeit des Chaos geboren. Das fand ich spannend, denn man erinnert sich sofort an die Genesis. Die Erde war Tohu Wabohu, also auch Chaos. Und nach ordnen dann diese vier Brüder die Welt. Es treten Menschen auf den Plan, die, Zitat, ihr Leben lang arbeiten sollen und keinen Genuss und keine Lebensfreude erfahren sollen. Sie sind die Vorfahren der Rechtlosen, der Sklaven und der Besitzlosen. Und das ist ja auch ein Teil einer Erzählung, von der wir schon gehört haben.
Ja, und dann wird die Zeit bestimmt. Weitere 12 Himmel werden gebaut und das Wasser wird erschaffen. Im Wasser lebt ein riesiger Fisch, der aber eher einem Krokodil ähnelt. Man sagt, das Wesen sei eine Frau gewesen, eine dunkle Göttin, die man manchmal nachts weinen hört, weil sie die Menschenherzen nicht bekommt, die sie am liebsten isst.
Und sie ist obendrein die Göttin der Fruchtbarkeit. Und daher kamen dann die späteren Azteken auf den Gedanken, ihr Menschenopfer oder Menschenherzen viel mehr zu geben. Hier sind wir also bereits beim Thema Menschenopfer.
Ja, und diese Göttin wurde am Ende aber durch zwei Schlangen, die zwei der vier Brüder waren, in Stücke gerissen und aus ihren Hälften machten sie den Himmel und die Erde.
Spannend ist ja an der Geschichte auch der Gedanke, dass es, so sagt es die Überlieferung, bereits vor diesen ersten Menschen menschliche Wesen gab, also in früheren Zeitaltern. Außerdem ist auch in dieser Schöpfungserzählung die Rede von einem großen Wasser, einer Sintflut, die die Menschen dann mit sich fortreißt und sie in Fische, in Wassertiere und Libellenlarven verwandelt.
Und später gibt es noch das Zeitalter vier Jaguare, in dem Unheil von oben drohte. Dort stürzte mit ohrenbetäubendem Lärm der Himmel herab. Die Sonne blieb stehen und eine undurchdringliche Finsternis legte sich über die Erde. Die Menschen versteckten sich, aber Jaguare spürten sie auf und fraßen sie. Außerdem gingen furchtlose, grausame Riesen über die Erde, die vor nichts Angst hatten.
Und danach folgt schon das dritte Weltzeitalter, es heißt Regensonne. Und dort fällt plötzlich Feuer vom Himmel. Die Menschen verbrennen zu Fels, glühende Steine fallen vom Himmel, Vulkane brechen aus. Und damals sollen auch diese roten Felsen, von denen Mexiko übersät ist, entstanden sein.
Ja, dann kommt das vierte Weltzeitalter, das heißt vier Winde. Dort gab es ungeheure Stürme, die aus allen Himmelsrichtungen herantobten und das Land verwüsteten. Die Menschen verwandelten sich, denn Gott, so sagte man, verwandelte die Menschen in Affen und jagte sie in die Wälder, die diese bis heute nicht verlassen dürfen. Demnach sind also die Affen Abkömmlinge der Menschen.
Ja, das ist einfach mal andersrum gedacht. Und damit kommt dann das fünfte Weltzeitalter. Vier Bewegungen heißt es oder Sonne der rollenden Bewegung. Und das ist tatsächlich das Zeitalter, in dem wir uns befinden. Man prophezeite damals, dass sich am Ende dieser Zeit eine Hungersnot über die Erde ausbreiten würde, die die Menschen vernichten wird. Und dann werden noch gewaltige Erdbeben folgen, die dann alles Leben auslöschen.
Ja, und auch bei den Azteken gibt es ja fünf Welten, die aufeinander folgen und immer wieder zerstört werden. Und auch hier befinden wir uns heute im fünften Weltzeitalter.
Und später geht es dann natürlich auch noch darum, wie die Menschen in dieser Erzählung entstehen. Das ist wiederum ganz spannend, eine längere Reihe von Versuchen mit unterschiedlichen Materialien. Erst wird aus Lehm geknetet. Der Lehm löst sich aber in einer Pfütze auf, demnach entstehen keine Menschen daraus. Dann folgen aus Stöcken geschnitzte Menschen, die dann aber sehr grausam sind und wieder vernichtet werden.
Ja, und dann gibt's noch den Versuch, Menschen aus Gold zu machen. Der geht aber auch schief und schließlich knetet der Gott Quetzalcoatl die Menschen sorgfältig aus weißem und gelbem Mais. Dazu gibt er noch einige Tropfen seines Blutes und hauchte ihm Leben ein. Seit dieser Zeit leben die heutigen Menschen auf der Erde.
Und da haben wir wieder den Mais. Wieder, was ich auch spannend an diesen Geschichten finde, ist natürlich auch die Frage, wie weit die Missionare die Wendungen in den Geschichten oder die Grundschemata auch beeinflusst haben durch ihre Erzählungen oder auch durch das, was sie aus den Geschichten rausgezogen haben. Und das ist natürlich ganz schwierig heute festzustellen, da das fast alles mündliche Überlieferungen waren. Also man kann es nicht abschließend beantworten, was da christianisiert wurde und warum manche Erzählungen der Genesis zum Beispiel so stark ähneln. Aber vielleicht haben diese Ähnlichkeiten der Geschichten untereinander einen ganz anderen Grund. Und darüber haben wir mit dem Schriftsteller, Komparatisten und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott gesprochen. Er hat ein monumentales Buch geschrieben, und zwar den Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit. Er recherchiert dort die Erzählungen von 17 Sternenhimmeln und den damit verbundenen Schöpfungsgeschichten und stellt eben fest, dass es doch relativ viele Übereinstimmung in den Geschichten gibt.
Diese 17 Sternenhimmelkulturen, bei denen lässt sich überall der gleiche Mythos nachweisen, der sich durch die vielen Variationen lässt, der sich so erschließen. Für den amerikanischen Raum nennt man das den Emergenzmythos. Das heißt also, die ersten Wesen, die dieses vormalige Volk dann zeugen, das sind noch keine Götter, sondern das sind meistens Tierwesen. Und die kommen aus der Erde heraus. Entweder aus Höhlen oder direkt aus der Unterwelt hervor, wie Pflanzen, die aus dem Boden wachsen.
Naja, und bei diesen Übereinstimmungen gibt es, so Raoul Schrott, auch Bestandteile, die wir zum Beispiel aus der Bibel kennen.
Wobei es da um den Kampf geht zwischen Himmel, Land und Meer, der dann zur Sintflutgeschichte überall führt, bei der überall dann auch ein Monster auftaucht, das diese Sintflut auflöst. Was weiß ich, bei den Mayas ist das ein Riesenkrokodil, bei den Navajos ist das ein Wasserbüffel, der diese Flut dann schafft. Und das Spannende daran ist, die Welt ist da noch dunkel. Bestenfalls gibt es einen Dämmerschein, also so eine Art von nuklearem Winter oder Vulkanausbruch, der das ganze Jahr über wirklich so dunkel und dämmerig macht. Und dann gehen diese Wesen daran, die dann noch Tiermenschen sind, also Therianthropen, wie man sie findet beim Löwenmenschen von Ulm oder eben auf Darstellungen ganz vielen von den ersten Felsmalereien in Indonesien oder dann auch in unserem europäischen Raum. Diese Tierwesen, die einen sind meistens Zwillinge, die bringen die Monster um, die da die Welt noch bevölkern, der andere findet das Feuer, der nächste schaufelt die Flüsse aus, ist dann meistens eine Schlange, die das schafft, der andere macht die Berge etc. So machen sie die Welt, wie sie heute ist. Dazwischen passt diese Sintflutgeschichte rein, die eben auch die Welt verändert und die heutigen Grenzen festlegt zwischen Erde, Meer und Himmel.
Spannend ist ja auch, dass es oft eine ganz ähnliche Abfolge zu sein scheint.
Also es gibt dann immer einen Schöpfungsakt und dann ist es also so weit, dass Sonne und Mond als Objekte geschaffen werden, als leuchtende Objekte, die an den Himmel gesetzt werden, um die Welt zu erhellen. Dadurch ergibt sich dann auch eine Einteilung in der Zeit und auch die Sterne werden eigentlich in allen Mythen an den Himmel geworfen, wo sie dann kleben bleiben. Bei den Tuareg sind das helle Bohnen, aber meistens sind das so weiße Kiesel oder Quarzkristalle oder sowas in dieser Art. Und das sind dann die Zeichen, die dieses vormalige Volk von sich hinterlässt, das dann in den Himmel hinaufsteigt, um dort ewig weiter zu leben. Und dann kommt es zu einem Schöpfungsakt, der ist bei den Australiern mit dem Schöpfungshund verbunden, bei dem also diese Tiermenschen, die es damals gab in diesem vormaligen Volk, getrennt werden in die Tiere und in die Menschen. Und das sind dann wir, die dann existieren und die dann ein Verhältnis zum Himmel entwickeln, das dann ambivalent ist, weil manche dürfen hinauf in den Himmel, manche dürfen es nicht. Manchmal kommt von oben noch mal jemand runter und schaut nach dem Rechten oder spricht zumindest eine Warnung aus. Aber es ist noch nicht dieses hierarchische, auf keinen Fall noch dieses hierarchische Verhältnis, das wir von der Religion erkennen, dass ein Gott oben ist, der bestraft und dass es Schuld gibt und dass es Sühne gibt und dass es eine Hölle gibt, sondern es gibt dann diesen Himmel, manchmal auch die Unterwelt, in die die Toten kommen. Und das ist so die Grundstruktur dieses Schöpfungsmythos, den ich unheimlich faszinierend fand, weil wir den auch in der Bibel wiederfinden. Und es ist dann aber erst mit der Sesshaftwerdung, dass ein Gott entsteht, der so autoritär ist, dass er Herrscher legitimiert, dass er bestraft. Also das sagen inzwischen auch die Religionswissenschaftler, dass der dazu entstanden ist und bei der Sesshaftwerdung dieser ganzen Gesellschaftspyramide quasi als eine Instanz aufzutreten, die man sich ausdenkt, um gesellschaftliche Trittbrettfahrer draußen zu halten, also um für Moral zu sorgen. Das ist bei den frühen Sternenhimmel nicht der Fall, denn es sind ja alles Jäger und Sammler, sind egalitäre Gesellschaften. Da ist also dieses Bedürfnis nach Unterordnung ist also nicht groß.
Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott. All diese Mythen mit den passenden Sternbildern hat er in dem ebenso faszinierenden wie umfangreichen Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit festgehalten. Bevor wir uns verabschieden, Peter, es ist ja doch faszinierend, dass wir, obgleich diese Geschichten uns fremdartig erscheinen oder vielleicht auch schon ein bisschen älter erscheinen, dass wir trotzdem einen Kontakt zu denen herstellen können. Und da bleibt natürlich noch zu fragen, warum erscheinen uns diese wirklich sehr, sehr alten Geschichten so aktuell oder nicht verstaubt?
Vielleicht, weil sie etwas berühren, das wir heute wieder stärker wahrnehmen. Viele dieser Erzählungen zeigen ja eine Welt, die empfindlich ist, die ins Wanken geraten kann. Und das kennen wir, wenn wir raufschauen auf Klima, Natur, Veränderungen. Die Mythen erzählen das nur mit anderen Bildern.
Ja, und sie sehen den Menschen auch nicht als Mittelpunkt der Welt, sondern als Teil eines Geflechts, also verbunden mit Tieren, mit Orten, mit Kräften. Und natürlich, ja, dieses Denken taucht auch heute wieder in vielen Diskussionen auf, über Verantwortung, über Nachhaltigkeit, über die Frage, wie wollen wir eigentlich als Menschheit zusammenleben?
Ja, und die Welt in diesen Mythen ist nie fertig. Sie entsteht, verändert sich, manchmal bricht sie auch oder wird neu geordnet. Und dieses Gefühl, dass nichts selbstverständlich ist, kommt uns doch ziemlich bekannt vor.
Ja, genau. Deshalb berühren uns diese Geschichten wahrscheinlich auch heute noch, ne? Weil sie Fragen stellen, die wir immer noch nicht endgültig beantwortet haben. Wir sind damit leider schon am Ende dieser Folge von Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen.
Diesen Podcast, den findet ihr unter ndr.de/info.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, Anregungen und Kritik, und zwar unter der Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, also vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Martina Kothe
und Bita Schaffinier.
Tschüss!
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.